Studienartikel 24. Dieser Artikel wird in der Woche vom 10. bis 16. August studiert. Gib mir ein ungeteiltes Herz, das Ehrfurcht vor deinem Namen hat. Der Leittext ist Psalm 86, Vers 11 und 12. Gib mir ein ungeteiltes Herz, das Ehrfurcht vor deinem Namen hat. Ich preise dich, o Jehova, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen. Lied 7. Jehova, unsere Stärke und Macht. Vorschau. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf Psalm 86, Vers 11 und 12, einen Teil eines Gebets von David. Was bedeutet es, Ehrfurcht vor Jehovas Namen zu haben? Welche Gründe haben wir dafür? Und wie kann uns Ehrfurcht vor Gott bei Versuchungen schützen? Absatz 1. Frage: Was bedeutet es, Ehrfurcht vor Gott zu haben? Und warum ist sie für uns wichtig? Christen lieben Gott und haben gleichzeitig Ehrfurcht vor ihm. Ist das ein Widerspruch? Nein. Ehrfurcht vor Jehova zu empfinden bedeutet nicht, Angst vor ihm zu haben, sondern tiefen Respekt. Wir möchten unserem Vater im Himmel nicht enttäuschen, damit unsere Freundschaft mit ihm nicht beeinträchtigt wird. Absatz 2. Frage: Worauf gehen wir gestützt auf Psalm 86, Vers 11 nun ein? Im Psalm 86, Vers 11 heißt es: Lehre mich deinen Weg, o Jehova. Den Weg deiner Wahrheit werde ich gehen. Gib mir ein ungeteiltes Herz, das Ehrfurcht vor deinem Namen hat. An diesen Worten sieht man, dass der treue König David wusste, wie wichtig Ehrfurcht vor Gott ist. Sehen wir uns nun an, wie wir die Worte in Davids Gebet auf unser Leben beziehen können. Zunächst geht es um einige Gründe, warum wir tiefen Respekt vor Gottes Namen haben sollten. Dann besprechen wir, wie sich Ehrfurcht vor Gott tagtäglich in unserem Leben zeigt. Warum sollten wir Ehrfurcht vor Jehovas Namen haben? Absatz 3. Frage: Was half Moses wahrscheinlich, vor dem Namen Gottes Ehrfurcht zu haben? Wie hat sich Moses wohl gefühlt, als er von einer Felsspalte aus den Nachglanz von Jehovas Herrlichkeit sah? Wie es in Einsichten über die Heilige Schrift heißt, wurde ihm das Vorrecht zuteil, das wahrscheinlich furchteinflößendste Erlebnis zu haben, das je ein Mensch vor dem Kommen Jesu Christi hatte. Moses hörte, offenbar aus dem Mund eines Engels, die Worte: Jehova, Jehova, ein Gott, der barmherzig und mitfühlend ist, der nicht schnell zornig wird und reich ist an loyaler Liebe und Wahrheit. Er zeigt Tausenden loyale Liebe und verzeiht Vergehen, Übertretung und Sünde. 2. Mose 34, Vers 5-7. Daran dachte Moses vielleicht, wenn er den Namen Jehova gebrauchte. Man kann gut verstehen, warum er die Israeliten später davor warnte, vor diesem herrlichen, ehrfurchteinflößenden Namen keine Ehrfurcht zu haben. 5. Mose 28, Vers 58. Absatz 4. Frage: Worüber nachzudenken kann uns mit Ehrfurcht vor Gott erfüllen? Wenn wir über den Namen Jehova nachdenken, sollten wir uns auch über den Gedanken machen, der diesen Namen trägt, und über seine Eigenschaften, zum Beispiel über seine Macht, Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe. Das kann uns mit Ehrfurcht erfüllen. Absatz 5 und 6. Frage A: Was bedeutet Gottes Name? Frage B: Was erfahren wir aus 2. Mose 3, Vers 13 und 14 und Jesaja 64, Vers 8 darüber, wie Jehova sein Vorhaben verwirklicht? Was wissen wir über die Bedeutung von Gottes Namen? Einige Gelehrte stimmen darin überein, dass der Name wohl „Er lässt werden“ bedeutet. Das ist passend, denn nichts kann Jehova daran hindern, das zu tun, was er sich vorgenommen hat. Inwiefern? Jehova lässt werden, indem er selbst zu allem wird, was nötig ist, um sein Vorhaben zu verwirklichen. Dazu 2. Mose 3, Vers 13 und 14. Doch Moses entgegnete dem wahren Gott: Angenommen, ich gehe zu den Israeliten und sage zu ihnen: Der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt. Und Sie fragen mich dann, wie ist dein Name? Was soll ich Ihnen antworten? Da sagte Gott zu Moses, ich werde, was ich werden möchte. Und er fügte hinzu, sagt zu den Israeliten, ich werde, hat mich zu euch gesandt. Wir wurden oft ermuntert, über diesen ehrfurchteinflößenden Aspekt von Gottes Persönlichkeit nachzudenken. Jehova kann auch unvollkommene Menschen zu dem werden lassen, was nötig ist, um ihm zu dienen und seinen Willen auszuführen. Dazu Jesaja 64, Vers 8. Doch nun, o Jehova, du bist unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hand. So sorgt er dafür, dass sein Wille geschieht. Nichts kann ihn davon abhalten, sein Vorhaben Wirklichkeit werden zu lassen. Absatz 7. Frage: Wie können wir unsere Wertschätzung für unseren himmlischen Vater steigern? Wir können unsere Wertschätzung für unseren himmlischen Vater steigern, indem wir darüber nachdenken, was er getan und wozu er uns befähigt hat. Wenn wir zum Beispiel die Wunder der Schöpfung auf uns wirken lassen, können wir nur staunen, was Jehova alles hat werden lassen. Und wenn wir uns bewusst machen, zu was Jehova uns hat werden lassen, damit wir seinen Willen ausführen können, erfüllt uns das mit tiefem Respekt. Der Name Jehova ist wirklich ehrfurchteinflößend. Er umfasst alles, was unser Vater ist, was er getan hat und noch tun wird. Ich werde den Namen Jehovas verkünden. Absatz 8. Frage: Was wünscht sich Jehova laut 5. Mose 32, Vers 2 und 3, was seinen Namen angeht? Kurz vor dem Einzug der Israeliten ins Land der Verheißung brachte Jehova Moses die Worte eines Liedes bei. Dieses Lied sollte Moses dann an das Volk weitergeben. Dazu 5. Mose 32, Vers 2 und 3. Meine Anleitung wird niederfallen wie Regen. Meine Worte werden rieseln wie Tau, wie sanfter Regen auf das Gras, wie kräftige Schauer auf die Pflanzen. Denn ich werde den Namen Jehovas verkünden. Sprecht über die Größe unseres Gottes. Wie aus Vers 2 und 3 hervorgeht, möchte Jehova nicht, dass sein Name verborgen bleibt, so als sei er zu heilig, um ausgesprochen zu werden. Er möchte, dass sein Name in der ganzen Schöpfung bekannt ist. Es muss für die Israeliten sehr wohltuend gewesen sein, von Moses etwas über Jehova und dessen herrlichen Namen zu lernen. Es war erfrischend und belebend, wie sanfter Regen für die Pflanzenwelt. Was müssen wir tun, damit unser Lehren auch so wirkt? Es folgt die Beschreibung des Bildes zu Absatz 8. Moses brachte Gottes Volk ein Lied bei, das Jehova ehrte. Der Text zum Bild lautet: Was Moses lehrte, war sehr erfrischend. Er stellte den Namen und die Persönlichkeit Jehovas in den Mittelpunkt. Absatz 9. Frage: Wie können wir zur Heiligung von Jehovas Namen beitragen? Wenn wir öffentlich oder von Haus zu Haus predigen, können wir den Menschen Gottes Namen Jehova in der Bibel zeigen. Wir haben so viel, was Jehova ehrt. Schöne Veröffentlichungen sowie hervorragende Videos und anderes Material auf unserer Website. Am Arbeitsplatz, in der Schule oder unterwegs finden wir vielleicht Möglichkeiten, über den Gott, den wir lieben, und seine Persönlichkeit zu sprechen. Wenn wir anderen erzählen, was Jehova in seiner Liebe für die Menschen und die Erde vorgesehen hat, ist das für sie möglicherweise völlig neu. Machen wir die Wahrheit über unseren liebevollen Vater Jehova bekannt, tragen wir zur Heiligung seines Namens bei. Wir helfen den Menschen, Lügen über ihn und Verleumdungen zu erkennen und vermitteln ihnen die erfrischendsten und belebendsten Lehren, die es gibt. Absatz 10. Frage: Warum müssen wir bei Bibelstudien mehr tun, als lediglich Gottes gerechte Anforderungen und Maßstäbe zu vermitteln? Wir wollen unseren Bibelschülern helfen, Jehovas Namen kennenzulernen und zu gebrauchen. Außerdem wollen wir ihnen dabei helfen zu verstehen, wofür dieser Name steht. Ob uns das wohl gelingen wird, wenn wir lediglich Anweisungen, göttliche Maßstäbe und Verhaltensregeln vermitteln? Vielleicht lernt der Schüler die Gesetze Gottes ja kennen und bewundert sie sogar. Aber wird er Jehova als Person lieben und ihm deshalb gehorchen? Denken wir an Eva. Sie kannte zwar Gottes Gesetz, hatte aber keine echte Liebe für den Gesetzgeber, genauso wenig wie Adam. Wir müssen also mehr tun, als lediglich Gottes gerechte Anforderungen und Maßstäbe zu vermitteln. Absatz 11. Frage: Wie können wir unseren Bibelschülern helfen, Liebe für Jehova als Gesetzgeber zu entwickeln? Jehovas Maßstäbe und Anforderungen sind immer gut für uns. Aber ein Bibelschüler sieht das vielleicht erst, wenn er Jehovas Liebe dahinter erkennt. Wir könnten ihn fragen: Warum bittet Jehova seine Diener wohl, das zu tun oder zu unterlassen? Was sagt uns das über ihn als Person? Wenn wir Bibelschülern helfen, über Jehova nachzudenken und echte Liebe für seinen herrlichen Namen zu entwickeln, erreichen wir eher ihr Herz. Sie werden dann nicht nur die Gesetze lieben, sondern auch den Gesetzgeber. Ihr Glaube wird wachsen und sie sind auf Prüfungen eher vorbereitet. Wir werden im Namen unseres Gottes Jehova gehen. Absatz 12. Frage: Wie kam es, dass Davids Herz einmal nicht ungeteilt war? Und wozu führte das? Eine wichtige Bitte König Davids in Psalm 86, Vers 11 lautet: Gib mir ein ungeteiltes Herz. Er hatte selbst erlebt, wie leicht es passieren kann, dass das Herz nicht mehr ungeteilt ist. Einmal sah er vom Dach seines Hauses aus die Frau eines anderen Mannes beim Baden. War Davids Herz in dem Moment ungeteilt? Er kannte Jehovas Gebot: Du sollst nicht die Frau deines Mitmenschen begehren. 2. Mose 20, Vers 17. Trotzdem sah er offenbar nicht weg. Er war hin und her gerissen zwischen der Begierde nach Bathseba und dem Wunsch, Jehova zu gefallen. Obwohl er Jehova schon lange liebte und Ehrfurcht vor ihm hatte, gab er seinem egoistischen Verlangen nach. David schlug einen denkbar schlechten Weg ein. Er brachte Schande auf Jehovas Namen und stürzte unschuldige Menschen ins Unglück, darunter seine eigene Familie. Der Text zum Bild lautet: David ließ einmal zu, dass etwas sein Herz teilte. Absatz 13. Frage: Woher wissen wir, dass Davids Herz schließlich nicht mehr geteilt war? David ließ sich von Jehova korrigieren. Er erinnerte sich daran, zu welchem Kummer und Leid es geführt hatte, als sein Herz geteilt war. Er bat Jehova um ein ungeteiltes Herz. Hat ihm Jehova geholfen? Ja, denn David wird später in der Bibel als ein Mann bezeichnet, der seinem Gott Jehova völlig ergeben war. 1. Könige 11, Vers 4. Absatz 14. Frage: Was sollten wir uns fragen und warum? Davids Beispiel ist ermutigend, stimmt aber auch nachdenklich. Seine schwere Sünde ist für Diener Gottes heute eine Warnung. Ob wir Jehova erst kurz oder schon viele Jahre dienen, wir müssen uns fragen: Widerstehe ich Satans Versuchen, mein Herz zu teilen? Absatz 15. Frage: Wie kann Ehrfurcht vor Gott uns schützen, wenn wir sinnlichen Bildern ausgesetzt sind? Wie reagierst du zum Beispiel, wenn du im Fernsehen oder im Internet etwas siehst, das ein sinnliches Verlangen wecken könnte? Man könnte sich leicht einreden, dass das Bild oder der Film nicht direkt pornografisch ist. Doch könnten sie ein Versuch des Teufels sein, dein Herz zu teilen? So ein Bild kann wie ein kleiner Metallkeil wirken, den ein Mann benutzt, um ein großes Stück Holz zu spalten. Er treibt zuerst die schmale, scharfe Spitze des Keils ins Holz und schlägt ihn dann immer tiefer hinein, bis das Holz auseinanderbricht. Könnten sinnliche Bilder wie die schmale Spitze so eines Keils sein? Was klein und scheinbar harmlos beginnt, kann schnell zu Sünden führen, die jemandes Herz spalten und seine Treue gegenüber Gott brechen. Lass also nichts Verkehrtes in dein Herz. Behalte ein ungeteiltes Herz, das Ehrfurcht vor Jehovas Namen hat. Absatz 16. Frage: Welche Fragen sollten wir uns bei einer Versuchung stellen? Außer sinnlichen Bildern hat der Teufel noch viele andere Versuchungen parat. Wie reagieren wir darauf? Man könnte sich leicht einreden, ich würde dafür ja nicht ausgeschlossen werden. So schlimm kann es also nicht sein. Eine solche Überlegung wäre völlig falsch. Besser man denkt über Fragen nach wie, möchte der Teufel mit dieser Versuchung mein Herz teilen? Würde ich Schande auf Jehovas Namen bringen, wenn ich verkehrten Wünschen nachgebe? Würde mein Verhalten mich Gott näher bringen oder einen Keil zwischen uns treiben? Bete um Weisheit, damit du diese Fragen ehrlich beantworten kannst, ohne dich selbst zu betrügen. Das kann ein echter Schutz sein und dir helfen, Versuchungen so entschieden entgegenzutreten wie Jesus, der sagte, geh weg, Satan. Matthäus 4, Vers 10. Es folgt die Beschreibung des Bildes zu Absatz 15 und 16. Eva wehrte sich nicht gegen verkehrte Wünsche. Wir lehnen Bilder und Textnachrichten ab, die verkehrte Wünsche fördern könnten und Schande auf Gottes Namen bringen. Der Text zum Bild lautet, der Teufel wird alles versuchen, dein Herz zu teilen. Lass das nicht zu. Absatz 17. Frage: Warum ist ein geteiltes Herz nicht viel wert? Veranschauliche es. Ein geteiltes Herz ist nicht viel wert. Stell dir zum Vergleich eine Mannschaft vor, in der die Sportler nicht miteinander auskommen. Einigen geht es nur um den eigenen Erfolg, ein paar wollen sich nicht an die Regeln halten und andere haben keinen Respekt vor dem Trainer. So eine Mannschaft wird wohl kaum gewinnen. Ein Team, das zusammenhält dagegen, hat eher Erfolg. Dein Herz kann wie das erfolgreiche Team sein, wenn deine Gedanken, Wünsche und Gefühle im Dienst für Jehova zusammenspielen. Der Teufel würde dein Herz nur zu gern teilen. Er möchte, dass dich deine Gedanken, Wünsche und Gefühle in verschiedene Richtungen ziehen und den Maßstäben Jehovas zuwiderlaufen. Aber es ist so wichtig, dass du Jehova mit deinem ganzen Herzen dienst. Lass nie zu, dass Satan es teilt. Absatz 18. Frage: Was können wir uns passend zu Micha 4, Vers 5 vornehmen? Bete wie David zu Jehova. Gib mir ein ungeteiltes Herz, das Ehrfurcht vor deinem Namen hat. Setz dir zum Ziel, entsprechend diesem Gebet zu leben. Nimm dir jeden Tag fest vor, durch deine Entscheidungen, ob groß oder klein, zu beweisen, dass du tiefe Ehrfurcht vor Jehovas heiligem Namen hast. So wirfst du als Zeuge Jehovas ein gutes Licht auf diesen Namen. Und wir alle können wie der Prophet Micha sagen, wir werden für immer und ewig im Namen unseres Gottes Jehova gehen. Micha 4, Vers 5 und Fußnote. Wie würdest du antworten? Was sind einige Gründe, Ehrfurcht vor Jehovas Namen zu haben? Wie können wir Bibelschülern helfen, Gottes Namen lieben zu lernen? Was bedeutet es, ein ungeteiltes Herz zu haben? Lied 41. Vater Jehova, bitte hör mein Gebet. Ende des Artikels.